So, schönen guten Abend. Wir müssen noch ein bisschen durchhalten. Ich habe relativ viel Material dabei. Ich werde eine Mischung machen aus Schnellsprechen und Überziehen. Mal schauen, wie viel wir brauchen. Wahrscheinlich so ein paar Minuten länger wird es werden. Mitgebracht habe ich das Thema QA 3. Wer mich kennt, ein paar von euch sind schon mehrfach da. Ich habe mich irgendwann beschäftigt mit dem Herrn Cray und dann dachte ich, man macht einen Vortrag dazu. Das hat sich herausgestellt, das ist irgendwie viel mehr als ein Vortrag. Das ist jetzt der fünfte Teil, das wird der letzte sein. Kurz zu mir selbst, ich bin irgendwie was mit Strom, Diplom-Ingenieur, bin beruflich freiberuflich tätig, also verdiene mein Geld irgendwie freiberuflich, in ein paar verschiedenen Rollen. Ich habe mit ein paar Leuten eine eigene Aktiengesellschaft, mache noch so ein bisschen Storage-Kram. Bin aktiv im Computermuseum München, früher war das bei craycyber.org. Da können wir vielleicht hinterher, wenn die Kameras aus sind, noch was dazu erzählen. Und bin Social Media mäßig auch erreichbar, relativ leicht zu finden. Wenn man mich irgendwie nach Wolfgang Stief und Cray sucht, dann ist es wahrscheinlich ziemlich wahrscheinlich, dass man mich irgendwie finden wird. Ich habe schon angedeutet, das war mal Work in Progress, diese Vortragsreihe. Das ist jetzt heute der letzte Teil. Die Vortragsreihe an sich beschäftigt sich mit der Firma Cray, mit dem Werk von einem Herrn Seymour Cray, der also angefangen hat, nach dem Krieg mit Supercomputern zu bauen. Und ich beleuchte immer so ein bisschen auch so ein paar Seitenäste, weil da gibt es Ausgründungen, Leute gehen weg, gründen neue Firmen und so weiter. Und das ist immer ganz interessant, das mitzusehen. Den Vortrag gibt es immer im Frühjahr am VCF in München und im Herbst dann eben hier. Die alten Vorträge sind die PDFs zu finden auf Speakerdeck und die Aufzeichnungen hier dankenswerterweise an das Team da hinten bei media.ccc.de. Einfach nach meinem Namen suchen, dann findet man die Vorträge. Wer bisher nicht dabei war, ganz kurzer Überflug über die anderen fünf Teile. Das ist immer eine Seite pro Teil. Das Ganze geht los nach dem Zweiten Weltkrieg, wo eine CSOR, so heißt die Einheit, das ist eine amerikanische Kryptoanalyse-Einheit, und die Leute dort haben die Idee, sie wollen eigentlich nach dem Krieg irgendwie mit den Sachen, die sie dort gemacht haben, weitermachen und nicht mehr weiter Army sein und haben dann angefangen, was können wir denn tun? Sie haben eine Firma ERA gegründet, Engineering Research Associates, und angefangen als solche irgendwas mit Computern zu machen. Man wusste damals nicht so genau, was Computer eigentlich sind. Die haben damit angefangen, so, die konnten so ein bisschen mit Röhren und so weiter. Die Firma wurde dann aufgekauft von Remington Rand, daraus wurde Sparrow Rand, und am Ende, aus Sparrow Rand wurde dann Contodata ausgegründet, weil da gab es dann so Management-Differenzen, ein paar Leute hatten keinen Bock mehr so mit diesen starren Strukturen und gesagt, so, wir können das besser, und haben dann eine Contodata gegründet. Ein Herr Cray, der kommt zu dieser ERA dazu, kurz bevor sie von Remington Rand gekauft wird, hat einen Bachelor of Science Electrical Engineering und kurz darauf macht er noch einen Applied Mathematics Master. Stellt sich schnell raus, dass der gute Mann sowohl Logikgleichungen gut erfassen kann und das aber auch Elektronik umsetzen. Also das ist so eine gute Kombination, dass er quasi das, was er theoretisch erarbeitet, auch praktisch dann als Schaltung bauen kann. Ich habe es erwähnt, CDC wird ausgegründet, die verkaufen die Aktien zum Teil tatsächlich aus dem Auto raus an irgendwie Verwandtschaft und Bekanntschaft und Freunde, von wegen, wir wollen eine Computerfirma gründen, habt ihr nicht Bock Aktien zu kaufen, Computer, was ist das denn, haben trotzdem einen Haufen Startkapital erreicht, das war 1,2 Millionen US-Dollar zur damaligen Zeit, doppelt als sie haben wollten, und fangen an, Computer zu bauen. Und zwar von Anfang an, das ist wichtig, CDC baut von Anfang an Transistorrechner, die haben also nie mit Röhren irgendwie was gemacht, sondern vom Beginn an der Firma bauen die mit Transistoren und bringen dann auch tatsächlich 1959 die damals schnellste Maschine der Welt auf den Markt, die CDC 1604. 0,2 Megahertz war, ist aus heutiger Sicht nicht sehr schnell, damals war es tatsächlich so die schnellste, was man kriegen konnte. Im Teil 2, dann werden die Maschinen größer. Hier an der hat ein Seymour Cray noch nur Teile mitentwickelt. An der CDC 6600 war er dann der maßgebliche Hauptentwickler, hat das ganze Ding designt, die Logikgleichungen dazu, auch die Schaltungstechnik dazu. Neu hier war Siliziumtransistoren, bis dahin hatte man Germanium, und neu war auch Flüssigkühlung. Das heißt, die Maschine war so dicht gebaut, dass man sich überlegen musste, wie geht die Wärme raus, und hat dann, die hatten einen Ingenieur mit dabei aus der Klimaanlagentechnik, und der hatte halt so mit Klimaanlagen, und dann kommt man eben drauf, dass man sowas auch in einem Rechner einbauen kann. Und war dann eben so die erste flüssig gekühlte Maschine. Nachfolger davon, CDC 7600, die war gerade mal viermal schneller, war dann auch mehr so eine Ladenhüte, die ging, also zu dem Preis war keiner bereit, wenn sie schon so eine schnelle Maschine hatten, dann für gerade mal die vierfache Leistung mehr so einen großen Preis zu bezahlen. Was an der Maschine neu war, das ist Pipeline, das hat man heute noch in CPUs. Das war so quasi Operationen durchschiftet und während die eine Operation irgendwas macht, konnte man schon die nächste irgendwie nachladen, dass man quasi die CPU mehr ausnutzen kann. Das sind alles noch Single-Prozessor-Maschinen. Die gab es auch in der 42-CPU-Maschine, aber das war mehr so ein Gebastel und mehr so parallel, also so nebendran, dass man irgendwie zwei Sachen zugleich rechnen konnte. Das war kein Multiprozessing, wie man es heute kennt. Die Firma expandiert ziemlich stark, der Aktienkurs steigt extrem, ist also ordentlich auf dem wachsenden Markt. Es gibt dann eine Klage Colorado gegen IBM. Das ist noch interessant, weil gegen M klagte man damals nicht. IBM war bekannt dafür, dass wenn man gegen die klagt, dann scheiße die zu mit Anwälten und Papierarbeit und dann konntest du nichts mehr anderes tun, als nur diese Papierarbeit zu machen. CDC hat angefangen, trotzdem zu klagen, war ein bisschen eine Arbeit gegenüber der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat, dass man das durchbekommt, um klagen zu dürfen. Und die haben dann aber in diesem Gerichtsprozess erstmalig Akten quasi mit Computern erfasst auf Magnetbänder und dann konnte man in diesen Akten auf diesen Bändern entsprechend schneller suchen. Und damit war es dann möglich, dass die tatsächlich Zusammenhänge gefunden haben, die man bis dahin in so einem großen Aktenberg eigentlich nicht hat finden können in den vorherigen Prozessen. Also das ist so das Erste, wo Computer auch mehr außerhalb von wissenschaftlichen Sachen benutzt wird. Und sie verlagern sich mehr und mehr Richtung Service, weil dort eben, ist heute noch so, quasi das Geld liegt. Das heißt, man bietet irgendwelche Programmierdienste, Rechenzentrumsdienstleistungen, das ist so Leute, dass man quasi Rechenzeit vermietet, solche Sachen und nicht mehr wirklich die Hardware. Cray selbst entwickelt an der 8600 weiter, die nochmal schneller sein soll. Es soll eine Quad-CPU werden, allerdings diskret aufgebaut, und das ist das Problem, weil damit haben wir natürlich eine sehr dichte Bauweise und sehr viele Lötstellen diskret aufgebaut, also viele, viele Transistoren. Und das Ding wird dann so warm und hat so viele Lötstellen, dass dann dauernd irgendwie Lötstellen kaputt gehen, sozusagen, weil die halt dann irgendwie aufschmelzen, keine Kontakt mehr machen. Stellt sich raus, die Entwicklung ist festgefahren. Ein Muster von Cray ist, wann immer er irgendwie wo festgefahren ist, macht er entweder eine eigene Firma oder zieht irgendwie um, irgendwie so Zelte abbrechen, was Neues anfangen. In dem Fall wird Cray Research gegründet, hier die Bude. Gibt es heute noch, aber hat eigentlich nur noch die Namen als Hülle, das ist was ganz anderes mittlerweile. Wurde gegründet 1972, fängt dann sofort an, an einer Cray 1 zu arbeiten. Er hat einfach von CDC auch das Geld nicht mehr wirklich bekommen. Also er hat es zunehmend schwerer, bei seiner 8600 irgendwie Geld locker zu machen. Bei der Cray 1 ist dann neu die Vektoreinheit, das heißt, das ist eine Vektor-CPU, das braucht man für so Differentialgleichungssysteme zum Beispiel. Da hat man dann typische so Koeffizientengeschichten, die man dann irgendwie lösen muss mit Matrizenoperationen. War damals auch, die kam auf den Markt 76 mit 80 MHz, die schnellste Maschine. Cray 1 ist die mit der Sitzbank, diese ganz berühmte, sieht man auf vielen, vielen Fotos im Deutschen Museum, steht eine rum zum Anschauen, die läuft nicht, die steht einfach nur da. Und kurz vor der Veröffentlichung der Maschine geht Cray Research auch an die Börse, verdient 10 Millionen US-Dollar dabei und das hilft, die Schulden, die sie haben, angehäuft haben, für die Entwicklung abzuzahlen und eben diese Cray 1 fertigzustellen. Plan war ursprünglich, zwei solche Dinge zu verkaufen pro Jahr. Verkauft haben sie 80 Stück, glaube ich, insgesamt über 6 Jahre. Also das war schon so, man sagt, da kommt gut Geld rein. Und jetzt heute nicht so wirklich wichtig, aber durchaus interessant, ein John Rollwagen, das ist damals ein ganz junger Berkeley-Absolvent, hat, man würde wahrscheinlich sagen, sowas wie Wirtschaftsingenieurwesen. Der wird Präsident im Laufe dieser Zeit. Irgendwie so, der ist zum Beispiel auch dafür verantwortlich, dass dieses Geld da zusammenkommt. Er sagt erst, er bleibt nur 10 Jahre, weil ein Präsident soll halt irgendwie nur diese 10 Jahre und dann wäre es wieder Zeit für was Neues, dass dann quasi neuer Wind in die Firma reinkommt. Er bleibt bis 93 und geht dann zu Clinton, in die Clinton-Regierung. So, letztes Jahr waren wir dann bei der Cray 2, das heißt, die Cray 1 ist fertig entwickelt, wird gebaut, ist in der Fertigung, wird verkauft, es gibt ein bisschen Modellpflege natürlich dazu. Ein Herr Cray selbst, sobald er eine Maschine fertig entwickelt hat, springt er weiter und entwickelt das nächste Ding. Hat dann eine Cray 2 angefangen zu entwickeln als 4-CPU-Maschine. Cray 1 war noch ein CPU-Ding. Cray 2 steht, jetzt ist die Ausstellung schon zu, die steht, wenn man hier hinten durchgeht in der Ausstellung, da steht man irgendwann, läuft man an so einem kleinen roten Ding vorbei, das ist so wie so ein C, ungefähr so die Höhe, das ist ein Cray 2. Wer also morgen noch da ist, kann da mal rüberschauen. Es sollte ursprünglich eine 64 CPU massiv parallel werden, Da steckt eine zweijährige Entwicklungszeit drin von Cray selbst und von einem jungen Ingenieur, der den Compiler dazu schreiben sollte. Sie haben dann ein paar potenzielle Kunden, Forschungslabore normalerweise, angefragt und das vorgestellt und die haben nicht wirklich verstanden, was sie mit massiv parallel irgendwie anfangen sollen und dann hat Cray selbst die Idee wieder verworfen. So, und so okay, dann machen wir es doch irgendwie anders. Muss man sich auch leisten wollen, zwei Jahre Entwicklungszeit einfach so wegzuwerfen. Auch bei der Cray 2 ist Herausforderung die Packungsdichte, weil natürlich immer leistungsfähiger, das kriegt man damit hin, indem man einfach die Systeme kleiner baut, enger zusammenbaut. Hat dann angefangen, diese Very Large Scale Integration in zwei konkurrierenden Teams zu machen, von wegen wer denn zuerst irgendwie die passende Idee hat, kommt dann zum Zug. Ging auch auf, also eins der beiden hat dann eben auch entsprechend gewonnen und wurde dann implementiert. Und es ist ein Immersed Cooling, war damals neu. Immersed Cooling heißt, dass die einzelnen Baugruppen komplett in Kühlflüssigkeit eingetaucht sind. Bei einer Cray 1 und auch bei einer Control Data war das noch so, dass man, da sind die Boards, die wurden quasi eingeschoben, waren dann an der Seite verdrahtet, die Signalleitungen. Und hinten war irgendwie so eine große Kontaktfläche, wo zum Beispiel der Strom dann auch rankam und da war dann irgendwie so ein flüssig durchflutetes Rohrsystem oder so und da ging die Wärme quasi weg. Und bei einer Cray 2, das sieht man auch drüben an der Maschine, wenn man ein bisschen genau schaut, das ist ein geschlossenes System, da sind die Boards drin und es ist komplett mit Kühlflüssigkeit voll. Trotz allem war es so gebaut, dass man relativ schnell zum Beispiel Service machen konnte, das ist ja auch wichtig bei solchen Sachen, das ist einfach Maschine abschalten, Flüssigkeit irgendwie raus, das geht ziemlich schnell und dann konnte man das Board servicen und wieder das Ding befüllen, einschalten. Aber eben immer die Flüssigkühlung. Auch bei Cray ist das Problem wie bei Control Data, dass die Firma wächst. Das heißt, man hat einen gewissen Erfolgsdruck, ne? Irgendwie Aktionäre wollen Reward haben, wollen Geld haben. Man fängt dann an, parallel zu einer Cray 2 eine XMP zu entwickeln. Das macht ein ganz anderes Team. Das werden wir nachher noch ganz kurz streifen. Entscheidend ist, dass Cray selbst, dem war immer Binärkompatibilität nach hinten völlig egal. Also quasi jede seiner Maschinen hat völlig anderen Maschinencode, ist nicht miteinander kompatibel. Auch bei einer Cray 2, die war nicht kompatibel zu einer Cray 1, aber diese XMP, die war eben sehr wohl rückwärts kompatibel. Das war quasi Ableitung aus der Cray 1. Und das ist wichtig natürlich für Kunden, die irgendwelchen bestehenden Code haben. Die werden sehr viel wahrscheinlicher eine Maschine kaufen, wo sie den alten Code drauf laufen können, als dass sie den Code wieder von vorne neu schreiben müssen. Schließlich wird eine Cray 2 eingeführt in den Markt, 85, nach gerade mal 9 Jahren Entwicklungszeit, kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Verkauft werden lausige 27 Stück. Ich würde sagen, das ist mehr so ein Ladenhüter verglichen zu den 80 von der Cray 1. Und ungefähr zeitgleich kommt die 4 CPU XMP auf den Markt und von der verkaufen sie fast 130. Also das ist dann schon, da sieht man dann ganz klar, da ist hier das Geld drin, da kommt das Geld her und die Entwicklung von Cray bringt nicht wirklich was. Das waren die 4 vorherigen Vorträge, eben ganz kurz. Basiert zum größten Teil auf diesem Buch, plus ein bisschen Information außenrum. Und was jetzt dann kommt, ist in dem Buch nur noch ganz am Rande gestreift. Deswegen, wir verlassen das kartografierte Gebiet jetzt und schauen uns insbesondere an die Entwicklung von Cray 3 und Cray 4. Es kommt dann noch so ein bisschen Seymour Robert Cray Computers, das ist noch eine Firma. Es wird über Cray 5 und Cray 6, das sind so Gedankenmodelle. Und am Ende werden wir sehen, das Ganze zerfasert so ein bisschen. Cray 2, habe ich gerade erzählt, ist quasi kam am Markt, war mehr so Ladenhüter. Und in einer ganz typischen Cray-Art ist es so, dass eben sobald eine Maschine aus Sicht von Seymour Cray fertig entwickelt ist, dann macht er sich an die nächste Entwicklung. Und das Ding dann irgendwie in eine Produktionsreife zu bringen, dass man das irgendwie in Massenfertigung machen kann, irgendwelche Testpläne, Testroutinen und so weiter, das war alles nicht mehr Sache von Herrn Cray, da gab es dann irgendwie andere Leute. Er hat ganz, ganz viel zusammen gemacht mit einem sogenannten Les Davis. Der taucht auch mehrfach auf in den Slides. Das ist, man würde wahrscheinlich bei uns sagen, das war sein Fertigungsleiter. Also das ist der quasi diese Prototypen nimmt und dann daraus das irgendwie so macht, dass man die Platinen in Serie fertigen kann, dass es irgendwelche Testsysteme gibt, die wiederum diese einzelnen Module irgendwie testen, dass man irgendwelche Prozeduren hat, wie man dann ein fertiges System, bevor es zum Kunden rausgeht, nochmal durchcheckt und Testläufe macht und so weiter, wird auch häufig als Hausmeister genannt. Das ist quasi das, was irgendwie der Herr Cray als fertig über den Zaun wirft, dann daraus was Verkaufbares macht. Ist auch bei einer Cray 2 noch der Fall. Seymour Cray selbst geht weiter und entwickelt eben an der Cray 3 schon. Ziel ist, wieder schneller, doppelt so schnell. Wir wollen 500 MHz dieses Mal haben. Er will maximal 16 CPUs haben, so steht es auch in der Marketingbroschüre drin. Und neu ist dieses Mal Gallium-Arsenid-Halbleiter. Wir hatten bisher Silizium. Silizium ist irgendwann einmal endlich in der Schaltgeschwindigkeit. Und Gallium-Arsenid war damals schon für Transistoren in der Hochfrequenztechnik benutzt. Das schaltet sehr viel schneller als Silizium. Und deswegen war dann eben die Idee von Cray, er könnte Gallium-Arsenid nehmen. Das ist ein bisschen untypisch, weil normalerweise benutzt er immer nur Dinge, die irgendwie gut abgehangen sind, um darauf dann seine Sachen aufzubauen. Allerdings benutzt er als Grundschaltung sogenannte Diodentransistorlogik, DTL. Und das kommt aus der 1604, das ist die ganz allererste Maschine, wo er mitentwickelt hat. Das ist, wen es genau interessiert, der müsste in dem ersten Vortrag nachschauen, da habe ich so ein kleines Schaltbild drin. Am Ende geht es darum, er hat damals, da hatte die Firma kein Geld, Transistoren waren teuer. Und dann hat er angefangen aus, im Buch steht so schön irgendwie down the street, da war irgendwie so ein Elektronikladen und hat dann dort so die Ausschusstransistoren gekauft, die in so einer großen Kabelkiste waren. Und hat dann mit diesen Ausschusstransistoren sich eine Schaltung so überlegt, dass quasi die Streuung in so einem Transistor keine Rolle mehr spielt. Die nullt sich quasi raus in der Schaltungstechnik. Und die gleiche Grundschaltung benutzt er eben auch bei diesen Gallium-Arsenid-Halbleitern dieses Mal. Vorteil ist, es sind verlustärmer als Silizium, das heißt, das ganze System wird weniger warm oder man kann es entsprechend höher takten, wenn man weiß, wie man die Wärme rauskriegt. Und es bleibt aber nur bei der CPU bei Gallium-Arsenid, der Speicher selbst, der Hauptspeicher bleibt weiterhin Silizium. Das ist bewährte Technik, der ist offenbar auch schnell genug. Es gibt dann einen Vortrag von Cray, es gibt nur zwei, das ist am Ende auch verlinkt. Und er ist eingeladen und er sagt eben, seine primäre Mission an diesem Tag ist, dass er den Leuten irgendwie alles erzählt über Gallium-Arsenid, was er so weiß. Und es wäre eben ein kurzer Vortrag, weil er weiß nicht wirklich viel darüber. Ist sicherlich typisches Understatement. Es gibt mehr solche Aussagen von ihm. Aber ich finde es ganz nett und vor allem auch, wenn man es dann sieht, wie er das so sagt, so, ja, das ist irgendwie so, pff, ich weiß ja nichts darüber. Trotzdem bauen wir Computer draus. So, wie ist die Gesamtsituation dort? Es gibt also einen Steve Chen, der diese XMP und YMP maßgeblich entwickelt hat. Dem überträgt man das sogenannte Cray-MP-Programm, da wird am Ende fast nichts draus. Ja, man sieht, es wird dann quasi eingestampft. Die soll eben diese XMP und YMP weiterentwickeln. Es gibt einen Seymour Cray mit seiner Cray 3. Und dieser Steve Chen hier, der wird dann auch noch befördert zu einem Senior Vice President. Das ist bei Cray das Maximum, was ein Ingenieur werden kann. Ja, sehen wir auf der nächsten Folie. Und es führt dann dazu, dass man quasi eine Internal Competition hat. Cray selbst ist, meine ich, auch Präsident. Nein, er hat es auch schon aufgegeben gehabt. Der ist eigentlich mehr so ein Freiberufler zu der Zeit schon, weil er sagt, er will sich auf Entwicklung konzentrieren und will mit diesem ganzen Business kaum nichts zu tun haben. Es gibt jedenfalls eine Konkurrenzsituation zwischen diesen beiden Teams. Beide entwickeln, nichts ist davon fertig. Dieser Steve Chen als, ich kann es mir nicht merken, Senior Vice President steht direkt diesem CEO, untersteht dem. Der CEO allerdings, der hat von der Technik nicht wirklich Ahnung. Das ist ein Businessmensch, das ist so ein Betriebswirt hauptsächlich. Und das wird dann zum Problem, weil irgendwann einmal wird man entscheiden müssen, wo geht's Geld hin? Und das konnte ja eben quasi sein dritter Vorgesetzter, konnte wirklich entscheiden. Das heißt, dem kann man irgendwas hinlegen und hoffen, dass er schon unterschreibt, was auch heute noch oft genug funktioniert an vielen Stellen. Ein zweites Problem für Seymour Cray ist, dass dieser Les Davis, dieser Fertigungsleiter, der immer hinterherräumt, der muss die YMP-Produktion, dass die produktiv wird, fertigstellen. Das heißt, er kann an der Cray 2 und dann auch an der Cray 3, die entwickelt wird, wenig machen. Der wird woanders gebraucht. Ja, und so laufen hier drei Projekte bei Cray, die alle Geld kosten und keines noch Geld verdient, weil die alle noch am irgendwie Entwicklungsstadium oder fertig machen sind. Die YMP ist gerade so am, geht vor die Tür raus. Ist natürlich so, dass die XMP, also der Vorgängermodell, das ist quasi durch, das ist seit irgendwie jetzt 4, 5, 6 Jahren am Markt. Das heißt, da wäre es langsam an einer Zeit, dass was Neues kommt. Die Kunden brauchen mehr Rechenleistung, aber die YMP ist eben noch nicht fertig. An der Cray 3 entwickelt man seit 3 Jahren mit verschiedensten Problemen. Kommen wir später noch drauf. Und die Japaner sind auch nicht untätig gewesen in der Zwischenzeit. Da kommt dann sowas wie Fujitsu und NEC zum Beispiel daher. Auch Hitachi, die mit Vektorrechnern auch heute noch NEC zumindest erfolgreich ist. Und eine Control Data, wo die alle ja herkommen. Auch die planen wieder in Supercomputing einzusteigen mit einer ETH 10. Von der meines Wissens auch keine verkauft wird. Aber das dauert noch ein paar Jahre. Jedenfalls, die haben angekündigt, wir wollen wieder was bauen und natürlich Contodata kennt man am Markt und hat ein gewisses Gewicht und dann natürlich sind dann Kunden, die sagen so, dann warten wir vielleicht mal lieber, bis die mit ihrem fertig sind, bevor wir neu anschaffen und überbrücken noch die 3 Jahre mit dem alten System. So, Cray3-Entwicklung stockt ein bisschen. Immer wenn irgendwas stockt, dann gründet ein Herr Cray aus oder zieht um. In diesem Fall zieht er um nach Colorado Springs im Mitte 1988, um dieses Cray3-Team zu beflügeln sozusagen. So ist die Idee, neue Umgebung, neuen Spaß an der Arbeit, so in die Richtung. Umziehen soll das komplette Design-Team. Eine Montagelinie dort gibt es schon eine ganze Weile. Also die Gebäude, die Umgebung ist quasi da. Aber es kommt trotzdem sehr überraschend, weil nämlich bisher das Design immer in Chip-over-Falls ist. Chip-over-Falls ist die Geschichte, dass bei CDC, das, die kommen aus Minnesota eigentlich, Minneapolis. Minnesota. Egal, Minneapolis, glaube ich. Und dort war dem Herrn Cray immer so diese Nähe zum Vertrieb und zu den Kunden, das hat immer von der Arbeit abgelenkt. Und dann hat er irgendwann einmal quasi die Sachen gepackt und ist nach Chip-over-Falls, das ist ein paar hundert Kilometer weg. Man konnte nicht so einfach um die Ecke mal dahin fahren, man musste, um dorthin telefonieren zu können, brauchte man eine Fernvermittlung. Und das hat quasi eine ganze Menge Kram sozusagen abgehalten von ihm. Und dann konnte er sich aufs Entwickeln konzentrieren. Und jetzt sieht er, und da war dann immer diese, auch bei der Ausgründung von Cray aus Contodata, hat einfach ein Seymour Cray das Grundstück nebenan gekauft und hat dann irgendwie seine Entwicklungs- oder seine Firma aufgebaut. Das heißt, es war immer irgendwie mehr oder weniger am gleichen Fleck und jetzt plötzlich zieht er eben ganz woanders hin. Das war schon etwas überraschend. Kleines Trivia am Rande: die kaufen ein ehemaliges Inmos-Gebäude. Ich weiß nicht, ob jemand Inmos kennt, das waren die mit Transputern. Die haben so ganz, ganz viele Transputer-Chips gebaut. Gibt es auch schon lange nicht mehr, aber die waren einmal eine ganze Weile sehr gehypt. Und die, ich glaube, ja. Ja. So, allerdings, bei dem Umzug gibt es allerlei Chaos, Transportschäden, also Anlagen gehen kaputt, die man braucht, Testanlagen, Konstruktionsgeschichten gehen kaputt. Man stellt Leute ein, aber das sind nur Produktionsleute, die quasi Systeme bauen können, aber keine Systeme entwickeln können, aber noch ist er nicht fertig entwickelt, eigentlich braucht man Entwickler. Und was nicht aufgeht, das ist der Plan, dass eigentlich das Entwicklungsteam mitziehen sollte, die Systemdesigner, aber Cray schafft es nur etwa 10 bis 15 Leute mitzuziehen und der Rest bleibt einfach in Chip-over-Falls. Klar, die haben natürlich, dort gibt es ja Cray weiterhin, die haben andere Abteilungen, die Familie ist dort, die Freunde sind dort, die Kinder gehen zur Schule und so weiter, kennt man alles, ne, wenn man irgendwie so, wenn die Firma umzieht, man soll plötzlich mitziehen, dann überlegt man sich schon, will ich es wirklich oder suche ich mir irgendwas anderes. Und dann ist das Problem noch, die stellen zwar ein paar Leute ein, aber von diesen 10, 15 alten Systemingenieuren will irgendwie keiner den neuen Jungen zeigen, was sie so gemacht haben, weil diese Cray 3 halt irgendwie so ihr Baby ist, ihr Ding und dann haben es die Neuen entsprechend schwer. Also alles so zwischenmenschliche Managementgeschichten, die man da das Problem hat. Aber es gibt auch Technikprobleme. Cray meint übrigens, die Maschine ist kurz vorm fertig sein, so ein halbes Jahr noch, so diese typische Ingenieursantwort. Also, ja, ein halbes Jahr, dann sind wir fertig. Es gibt noch genügend technische Probleme auch. Zum einen die Serienproduktion, hier fehlt wieder dieser Fertigungsleiter Les Davis, der in einem anderen Projekt drin steckt. Wir haben den Anspruch, die CPUs haben eine Cycle-Time von 2 Nanosekunden und dafür Testequipment muss man entweder customizen lassen von den Testequipment-Herstellern oder selber bauen, was entsprechend kostspielig ist und zeitaufwendig. Also ist Entwicklung, ja, und das habe ich schon erzählt, der Davis eben ist nicht mitgezogen, der bleibt in Chip-over-Falls und macht dort die XMP und YMP-Produktion. Führt dann dazu, gehen wir mal eins zurück, Umzug ist Mitte 88 und Ende 88 gibt es schon die ersten Entlassungen an dem neuen Standort. Was macht dann Herr Cray, wenn er irgendwie festgefahren ist, er zieht um oder gründet neu, in diesem Fall gründet er neu, umgezogen ist er ja gerade erst. Und zwar gründet er eine Cray Computer Corporation. Geht quasi von Cray Research weg. Er bekommt von Cray Research einen Haufen Geld mit, was klar ist, er ist Gründer von Cray Research, dem wird natürlich da eine ganze Menge gehören, der hat da eine ganze Menge Aktien drin. Das nimmt er mit und konnte dann damit quasi seine Cray Computer Corporation anfangen und weiter an der Gerät 3 entwickeln. Das hat so ein bisschen den Grund, er wurde quasi vor die Wahl gestellt bei Cray von dem Herrn Rollwagen, so von wegen, wir haben jetzt hier die XMP, die ist gerade am Auslaufen, wir müssen die YMP irgendwie rausbringen, fertig entwickeln und könntest du nicht vielleicht mit deiner Cray 3 irgendwie 2 Jahre pausieren, dann haben wir diese YMP draußen, kriegen wieder Geld rein und dann kannst du weiterentwickeln. Hat er natürlich keinen Bock drauf gehabt und sagt so, ja, dann machen wir irgendwie mein eigenes Ding. Und damit wird eine Cray Computer Corporation zum Konkurrenten von Cray Research. Zumindest denkt man das. Hilft aber nichts, das Chaos bleibt trotzdem, weil ne, irgendwie durch Neugründen kann man das Chaos nicht beseitigen, wenn es die gleichen Leute sind. Auch das wissen wir, glaube ich, alle. Also gegründet wird Mitte 89, gerade mal ein Jahr nach dem Umzug, bleibt in Colorado Springs. Es stecken schon 4 Jahre Entwicklungszeit in dieser Cray-3 drin, noch ist keine Maschine am Markt. Startkapital hat, Quatsch, habe ich gerade erzählt, ja eben, hier unten. Da muss man weitermachen, das Chaos bleibt eben. Es gibt, Cray selber ist so ein Bürokratiegegner, der hat irgendwie keinen Bock auf dieses ganze Management-Zeug, deswegen gibt es auch entsprechend kaum Hierarchie, kaum Meetings. Allerdings kommen viele Engineers irgendwie von HP und DEC. Das sind sehr schwerfällige bürokratische Unternehmen, die sind es irgendwie gewohnt, in solchen Meetings Entscheidungen zu treffen. Es passt irgendwie ein bisschen schwer zusammen. Cray selbst ist auch schon nicht der Allerjüngste. Immer noch trotzdem der alleinige Chefentwickler von diesen Systemen. Und es ist tatsächlich wohl auch gerüchteweise so, wenn es die eine oder andere Kritik gibt an irgendwelchen Designentscheidungen oder Designideen, die quasi den Herrn Cray selber betreffen, dann kann es schon mal dazu führen, dass man auch kurzfristig das Unternehmen verlassen darf. So hält sich auch keine Leute auf Dauer. Dann hat man Schwierigkeiten mit dem Galliumarsenid. Es gibt generell nicht so viele Halbleiterhersteller, oder es gibt noch viel weniger Halbleiterhersteller, die Galliumarsenid-Halbleiter herstellen, weil die ganzen großen Firmen alle, also die großen Hersteller, Halbleiterhersteller haben alle in Siliziumproduktion investiert. Das heißt, die haben irgendwie große Fertigungsstraßen, wo sie Silizium-Wafer bauen können, aber keine Galliumarsenid-Wafer, die man dann verkaufen kann. Führt dazu, dass die Cray Computer Corporation von einer Giga Big Logic Systeme kauft, Produktionssysteme für Gallium-Arsenid-Wafer und kann dann eben ab Mitte 1990 eigene Wafer bauen bei einer 50% Ausbeute. Das ist jetzt nicht so das Allerbeste. Ich weiß nicht, was aktuell so Silizium-Wafer-Ausbeute haben, aber ich denke, die dürften so bei 90% plus sein. Aber man kann immerhin, man hat jetzt Gallium-Arsenid-Wafer und kann endlich mit der Produktion, glaubt man, anfangen, also quasi, weil man jetzt halt nicht nur mit einzelnen Transistoren oder mit kleinen Komponenten baut, sondern man kann richtig in großen Stil anfangen, das Ding zu entwickeln. Und wir haben drin stecken 5 Jahre Entwicklungszeit aktuell. 4 Jahre bei Cray Research und 1 Jahr bei Cray Computer. Es wird dann noch ein bisschen weiterentwickelt und auch die Produktionsreife, das dauert noch hin und her. Ab 93 glaubt man dann oder will man dann, hurra, Cray 3 ausliefern. Wir haben auch hier, wie bei der Cray 2, ungefähr 9 Jahre Entwicklungszeit, was sich heute keiner mehr wirklich leisten kann bei solchen Dingen als Unternehmen. Aber natürlich bleibt in dieser Zeit auch die Umwelt nicht stehen. Das heißt, war es früher noch das Performance das einzige entscheidende Kriterium, um eine neue Maschine zu kaufen. Wir brauchen mehr Rechenleistung, um irgendwie unsere Forschung zu machen. Ist es jetzt so, dass das allermeiste sind ja öffentliche Auftraggeber, was so Supercomputer kaufen, dass die auch auf den Preis schauen. Wir haben immer das Problem weiterhin keine Rückwärtskompatibilität. Das heißt, alter Code, der irgendwie da ist in den Forschungsrichtungen, der ist, muss neu geschrieben werden für die entsprechende Hardware. Es wird nur die Hardware ausgeliefert, es gibt keine Anwendungssoftware, die muss man selber schreiben. Es gibt kein Betriebssystem. Das war auch bei einer Cray 1 und bei einer Cray 2 war das kein Problem, weil diese Forschungseinrichtungen normalerweise genügend eigene Leute hatten, die dann einfach Betriebssysteme drauf geschrieben haben. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Der Kalte Krieg ist zu Ende, die Budgets werden kleiner und eben dieses Personal, in der Forschung, was irgendwie halt in den 60ern noch kein Problem war, wird plötzlich, sind immer so üblich, einfach nicht mehr die Leute da, die so ohne weiteres Compiler schreiben können, Betriebssysteme schreiben können für diese Systeme. Also wird es uninteressant, diese Cray 3. Am Ende wird sich herausstellen, dass Cray keine einzige Cray 3 verkauft, obwohl sie fast 9 Jahre dran entwickeln und sicherlich Millionen an Dollars dort rein versenkt haben. Es gibt ein Bild von einer Cray 3, das ist eine, ich muss nachspicken bei mir, das ist eine 2-CPU-Konfiguration mit sogenannten 2 Oktanten. Es gibt logischerweise 8 Oktanten davon. Ich vermute, ein Oktant ist irgendwie ungefähr so die Hälfte von dem Ding, und jetzt kommt man dann, wenn man das so aneinander reiht, dann wird es so ein rundes Ding. Das ist so ein 2-CPU-Dingens, die man hier sieht. Maximal kann ein Oktant 4 CPU, nein, das macht keinen Sinn. Es muss bei 2 bleiben, dass wir in Summe 16 haben, weil also diese Marketingbroschüre sagt, 16 CPUs ist Vollausbau. Und die Konfiguration hat 1 GB Hauptspeicher und 20 GB Plattenplatz und läuft bei 480 MHz. Wir sind Mitte der 93, Anfang der 90er, was damals ja doch noch ganz ordentlich war. Sie liefern dieses eine System aus, das hier Grey Wolf, und zwar an eine Hochschule, ich weiß es nicht, UCHR, vielleicht weiß das zufällig jemand. Das könnte irgendein Research-Institut sein. Jedenfalls, die liefern es dorthin, die nehmen es in Betrieb, haben aber von Anfang an Schwierigkeiten damit, weil die nicht wirklich stabil läuft. Und gerüchteweise haben die auch das Ding nie bezahlt. Ja, Cray selbst. Die Cray 3 ist fertig entwickelt, machen wir mit der Cray 4 weiter. Wir fangen an, also die Cray 4 zu designen. Andere sollen sich um diese Cray 3 produktionstechnisch kümmern, dass es irgendwie rund läuft und so weiter. Ziel ist hier, wieder höher zu packen. Also wir haben jetzt 5 Module, ganz am Anfang dieses Titeldingens, das war so ein Modul von der Cray 3 und davon sind 12 drin oder so. Die Cray 4 soll nur 5 solcher Module erhalten. Ach, anstatt 40 steht es ja da. Also sehr viel weniger. Und sie haben offenbar gelernt, erstens mit Gallium Arsenid umzugehen, zweitens ihre Entwicklungsprozesse irgendwie besser im Griff und so weiter. Und kommen deswegen von Anfang an ziemlich gut voran. Sind aber finanziell sehr eng gehalten. Also die hatten wirklich viel Spielraum. Kommen aber, wie gesagt, gut voran. Nach kurzer Zeit hat man so Tests, irgendwie Foreground-Prozessor, das ist so die, wo die einen Ausgaben passieren. Background ist dann hinten, wo gerechnet wird, und der Hauptspeicher eben, die müssen über den Hauptspeicher reden. Und die Tests für alle diese Komponenten, bis die dann tatsächlich stabil drin laufen, ist angegeben mit 3 bis 4 Wochen. Bei einer Cray 3 waren das irgendwie 1,5 Jahre pro Modul, also entsprechend viel kürzer. Bei einem, sie haben dann einen Staging-Test, das heißt, da ist quasi das System fertig als ein CPU, das steht dann im Staging, wo es dann quasi bevor es ausgeliefert wird, um nochmal alles durchzuprüfen, dass die Verkabelung stimmt, dass die Specs eingehalten werden. Und da stellt sich raus, also man kann die Maschine takten mit einer Nanosekunde Cycle-Time, also 1 GHz Taktfrequenz, Mitte der 90er. Da ist der Pentium 3 irgendwie ein paar Jahre später erst, 2000 ungefähr. Geplant ist relativ kurzfristig, nachdem man so gut vorankommt, die ersten Systeme mit relativ wenig CPUs, 4 und 8 CPUs an den Markt zu kriegen. Ungefähr doppelt so schnell wie eine Cray 3, die ja ein Ladenhüter ist und bei nur einem Fünftel der Kosten. Wäre also eigentlich eine interessante Maschine. Und man ist so euphorisch sozusagen, da muss man sich auch ein bisschen vorausplanen. Man plant dann auch gleich eine Cray 5, die ist nochmal schneller, doppelt so schnell. Und eine Cray, auch hier ist dann schon wieder die Frage, möglicherweise ist Gallium Arsenid dann zu langsam für doppelt so schnell. Wir müssen vielleicht irgendwie anderes Material uns suchen. Und auch eine Cray 6 ist geplant mit 4 GHz, ohne irgendwie jetzt ein Zeitframe, aber so von wegen, so wird es dann weitergehen. Cray 5 soll ein 7er Cray komplett machen, die Cray 6 bloß die Logikgleichung und danach in Rente gehen. Wenn man jetzt 9 Jahre Entwicklungszeit ansetzt, er war irgendwie mal vorhin 65, dann haben wir hier irgendwie 75 und da 85. Jedenfalls, so war der Plan. Aber natürlich passiert nebendran was, nämlich bei Cray Research selbst. Dort wird die YMP fertig entwickelt. Das ist die erste Maschine, die mit CAD-Hilfe entwickelt wird, für Logikgleichungen, fürs Wiring in der Maschine. Also die XMP, das sieht man auch öfter mal Bilder, die schaut so ein bisschen aus wie eine Cray 1, aber die ist kein geschlossenes C, sondern ein bisschen offener, und daneben steht nochmal so extra Dingens. Und wo die XMP auf dieses Volumen eine CPU hat, hat die YMP 8 CPUs. Das heißt, es ist im Grunde zumindest theoretisch 8-mal so schnell auf das gleiche Bauvolumen. Ist aber noch nicht ganz fertig. Ein Steve Chen, der das hauptsächlich entwickelt hat, bekommt dann dieses Cray MP-Projekt, das 89 fertig sein soll. mit 50 Millionen Euro, Dollar veranschlagt ist, wird dann schnell erhöht auf 75 Millionen US-Dollar als Entwicklungsbudget. Soll eine 64-CPU-Maschine werden mit Multi-Chip-Modules, das hat man heute auch. Power zum Beispiel, die aktuelle AMD EPIC, das sind auch Multi-Chip-Module, wo quasi auf einer CPU mehrere Silizium-Dinger drauf sind, die verschalten sind. Relativ neu hier, optische Glock, optische Schalter. Ich selber habe studiert von 92 bis 98, das war unser heißer Scheiß. So optische, also Transistoren quasi, wo man die Optik schon, optische Schalter auf dem Transistor mit drauf hat. Soll auch mit einem Gigahertz laufen. Da ist dann das Team sehr schnell gewachsen. Dieser Chen, er war ja Senior Vice President, da konnte man ein bisschen freier entscheiden, hat dann schnell irgendwie Ressourcen gezogen, haufenweise Leute irgendwie rangekarrt. Musste aber tatsächlich Budgetkürzungen hinnehmen, wobei ich mir denke, eine Budgetkürzung um 1 Million US-Dollar bei gesamt 50 Millionen US-Dollar ist jetzt nicht so die große Kürzung. Ein bisschen wird sicherlich wehgetan haben. Und jetzt sind wir wieder bei dieser Geschichte, dass sein Chef, dieser CEO, technisch keine wirkliche Ahnung hatte, weil immer wenn er gefragt wird, wann sind wir denn fertig, sagt er so, ja, ein halbes Jahr noch. Und das zieht sich halt. Am Ende wird sie nie fertig werden. Der Steve Chen macht dann, der bekommt von IBM ein Angebot und sucht natürlich nach Möglichkeiten außerhalb von Cray, die ihn so ein bisschen behindern, Budgetkürzungen gibt es und so weiter. Der will da halt irgendwie was Eigenes machen, er gründet Supercomputer Systems, IBM investiert, Cray Research investiert nichts da drin. Die schlagen das Invest aus, angeboten wird es ihnen. Die ziehen dann nach Eau Claire in Wisconsin, da gibt es so, die gehen im Grunde auf die Suche, so wie man es heute auch gerne macht, in welcher Stadt ist denn die Gewerbesteuer am wenigsten oder wer bietet mir denn am meisten, wenn ich mich dort ansiedle, und Wisconsin gibt ihnen eben irgendwie einen Haufen Geld dafür und dann ziehen die eben dorthin. Und dann zieht ein Steve Chen als Chefentwickler mit knapp 50 Ingenieuren, die er mitnimmt, zieht er hin und fängt an, die Maschine zu bauen, die wird nicht fertig entwickelt, da geht dann das Geld irgendwann aus und IBM will dann auch nicht weiterentwickeln. Natürlich, die Branche außenrum bleibt ja auch nicht stehen, IBM hat auch mehr Entwicklungen. Davon gibt es auch ganz, ganz wenig zu finden von der Maschine. Also die ist irgendwie kaum dokumentiert. Das war natürlich noch lange vor irgendwie groß Internet, dass man irgendwie groß Public was gemacht hätte. Das ist ganz schwer zu finden. Und dieses Steve Chen hatte dieses Cray MP-Projekt, war ja seine Leitung. Und aus dem Cray MP wird dann die Cray C90. Also als Fortführer des Projekts sozusagen, die nehmen die Technologie mit. Hier kommt ein Steve Nelson ins Gespräch, das ist weiter nicht besonders wichtig. Interessanter ist, es ist die letzte ECL-Maschine. ECL ist Emitter Coupled Logic, das ist von der Schaltungstechnik her, also TTL kennt man meistens, Transistor Logic, das ist Emitter Coupled und hat den Vorteil, dass es sehr schnell schalten kann. Da sind quasi die Schaltstufen ein bisschen vorgespannt. Man kann sehr schnell schalten, will man ja bei solchen Dingen haben, hat aber den großen Nachteil, dass die Dinger echt Strom brauchen, weil die halt irgendwie, da ist dauernd Strom drin in dieser Maschine, in diesen Transistoren. Und wir haben in München so eine Cray C90 stehen, als 4-CPU-Konfiguration, das ist so ungefähr so hoch, was ist so einen guten Meter, 1,20 Meter breit, 4 Meter tief, und in der Tiefe sind die ersten zwei Drittel Netzteil und das letzte hintere Drittel ist dann CPU und Solid State Disk. Und die braucht 250 Kilowatt Anschlussleistung, wird aus der CPU mit Freon erstmal rausgekühlt, dann gibt es noch eine zweite Kühlstufe, Freon gegen Wasser. Und dann natürlich gegen Luft raus. Wir werden das Ding nie in Betrieb nehmen können, wenn wir einfach die Kühlleistung nicht herkriegen. Und das ist echt irre. Also das ist vor allem so gebaut in der Größe, diese Dinger laufen mit 400 Hertz, nicht mit 50 Hertz. Bei 400 Hertz, wenn du 400 Hertz gleich richtest, und das sind dann irgendwie so 6 Phasen irgendwie verdreht, wenn du das gleich richtest, dann hast du schon mal fast keine Welligkeit mehr. Du brauchst also, da sind auch keine Kondensatoren drin zum Glätten. Die fahren einfach tatsächlich, das haben wir irgendwie so Gleichrichter, ich glaube, das sind sogar 12 Dioden statt 4 irgendwie so verschaltet. Ich habe keine Schaltung da. Jedenfalls kann man, und mit 400 Hertz kann man auch Transformatoren kleiner bauen. Für die gleiche Leistungsausbeute. Das ist doch wieder so Trafobau halt. Haben die von Anfang an schon mit 400 Hertz gearbeitet. Und trotzdem sind aber das dann irgendwie ordentlich dicke Leiter, die hat bei minus 12 Volt um die 4000 Ampere und minus 5 Volt irgendwie nochmal fast 6000 Ampere, was das Ding innen drin irgendwie liefern kann. Also das ist echt irre. Das ist richtig massiv. Na gut. Das wird jedenfalls draus. Ich habe jetzt mal noch ein bisschen eine Genealogie mitgebracht zu dem Ganzen. Ging also los bei der 6000 Contodata. Die wurde nie fertig entwickelt, daraus ist dann eine CRE1 entstanden. CRE2, heute wie wir gelernt haben, eine CRE3 und eine CRE4 wird entwickelt. 5 und 6 ist in Planung. Nachfolger von der CRE1 ist eben die XMP und die YMP. Eigentlich aus den beiden wurde dieses CRE-MP-Projekt und dort, was wir gerade gesehen haben, diese C90 und später noch eine T90. Von der T90 hat CRE auch nicht so viele verkauft und vor allem haben sie sich verkalkuliert. Da waren nämlich die Servicekosten waren billiger angesetzt, als sie in Wirklichkeit waren. Es führte dazu, dass CRE Systeme, die aus dem Betrieb gingen, aufgekauft hat, um Ersatzteile zum Beispiel zu haben. Damit sie nicht das Ersatzteil irgendwie einkaufen, zukaufen müssen. Also das war ein Verlustgeschäft. Und parallel dazu entsteht eine T3D und daraus dann eine T3E. Das ist ein massiv Parallelsystem mit DEC-Alpha-CPUs. Bei der T3E im Vollausbau meine 1024 CPUs. Und das ist alles wissenschaftliches Rechnen. Und dann hat irgendwann CRE angefangen, auch in die Businesswelt zu gehen mit dem CRE Server 6400. Und daraus wurde dann eine Sun Enterprise 10.000. Die kennt möglicherweise einer andere noch von euch. Das war so eine typische Dotcom-Maschine. Irgendwie so ein bisschen mehr als 19 Zoll, quadratisch. Stückpreis, je nach Ausbaustufe, 1 Million plus. Das kommt als CRE Research irgendwie quasi auf zerschlagen wurde. Das ging ja dann an Großteil ging an SGI. Und diese CRE Server 6400, die ist schon auf Spark-Basis aufgebaut und damit konnte natürlich eine SGI konnte nichts anfangen. Die haben MIPS-CPUs verbaut und dieser Teil ging dann eben an Sun. Und Sun hatte in Deutschland kalkuliert, sie verkaufen von dem Ding irgendwie 40, 50 Stück und verkauft haben sie allein in Deutschland 400. Das war für Sun eine erfolgreiche Maschine, war aber auch zu passen, denn Sun war eben gerade .com und dann wollten alle irgendwie so große Suns haben für ihre Webserver. War meistens völlig oversized, aber egal. Geld war da zum Verbrennen und dann hat man das eben. Anderes Thema. Wir sind bei der CRE 4. CRE 4 wurde entwickelt, aber, und jetzt passiert's, im März 95 platzt die Finanzierung. Es gibt irgendwie Finanzierungsrunde, die wurde angekündigt, die platzt dann eben, das Geld kommt nicht, dann muss man Chapter 11 anmelden, das wäre quasi in Deutschland ein Konkurs anzumelden. Man versucht dann noch ein paar Monate lang irgendwie Geld aufzutreiben, bleibt aber leider erfolglos. Was wir vorhin gesehen haben, dieses Schwarz-Weiß-Foto von der CRE 3 an diese Hochschule, die wurde dann tatsächlich einen Tag später, am 26. März, abgebaut und CRE auf den Hof gestellt. Und auch, wie gesagt, nie bezahlt. Also die haben die nie wirklich genutzt. Ja, und damit verkauft eine CRE Computer Corporation in 7 Jahren Firmengeschichte nicht eine einzige Maschine. Deswegen weiß man auch so wenig davon, weil die haben einfach keine Marktrelevanz. Da gibt es irgendwie ganz wenig Dokumentation dazu, auch zur Firma nicht. Da haben wir irgendwie entwickelt und nichts verkauft. Aber was macht denn Herr CRE? Richtig, neu gründen. Er gründet jetzt eine Seymour Robert CRE Computers, holt sich einen, das ist dann der CEO, der das da wird, und er will eben einen typischen CRE-Computer bauen mit Intel Inside, was im Grunde an ein massiv Parallelsystem angeht mit 512 CPUs, also sowas, was dann später CRE Research als T3D mit DEC Alpha gebaut hat. So ist der Plan. Leider wird nichts draus. CRE hat einen Verkehrsunfall im September 96, muss dann aus seinem Jeep irgendwie rausgeschnitten werden. Er ist selber nicht schuld dran, jemand nimmt die Vorfahrt, aber bei Ausweichung ist irgendwie umgekippt, ist aber schwer verletzt. Und verstirbt dann tatsächlich 2 Wochen später und damit ist Seymour CRE und auch die ganzen CRE-Computer natürlich entsprechend Geschichte. Also, bestimmt. Bestimmt. CRE selbst wird 41 Jahre alt, baut bis zum Schluss Supercomputer. In dem Buch, das ich da vorhin erwähnt hatte, da steht dann auch drin, dass SRC diesen hier 512 Intel-CPUs-Rechner gebaut hätte. Es findet sich nirgendwo irgendwas, dass da was entwickelt worden wäre, dass die jemals irgendwie Gerät auf den Markt gebracht hätten. Die Firma gibt es noch, die wurde umfirmiert. Die bauen jetzt irgendwie so Elektronikkomponenten für so Messtechnik, so Messequipment-Zeug. Aber die haben, bin mir ziemlich sicher, nie einen Rechner auf den Markt gebracht. So, damit bin ich quasi fertig. Just in time. Ich will noch so die CRE-Prinzipien so ein bisschen mit auf den Weg geben oder kurz andiskutieren. Also er sagt halt so, mit jedem Projekt irgendwie frisch zu starten, was durchaus sinnvoll sein kann. Er sagt relativ häufig, nimm irgendwas Bekanntes und baue darauf auf. Ne, irgendwie die Finger sollen sich andere brechen an dem neuen Zeug. Ich will wissen, dass das Zeug stabil ist und dass die Implementierung dazu irgendwie bekannt ist, wie man das benutzt, wie man das verwendet. Und wir kombinieren es vielleicht auf eine neue Art und Weise, um dann was Besseres zu bauen. Und das finde ich persönlich ziemlich gut, arbeite in kleinen Gruppen mit einem Einzelnen, der die Entscheidungen trifft. Weil sonst fängst du an, irgendwie Dinge tot zu diskutieren und Kompromisse zu machen. Das ist immer ganz schlecht. Es ist natürlich auch schwierig, so eine Gruppe zu finden. Da müssen die Leute entsprechend zusammenpassen. Aber also das halte ich auch für jetzt irgendwie, sei es Hardware-Design, sei es irgendwie Software-Geschichten. Und auch, ich bin selber noch im Projektmanagement ein bisschen tätig. Da gibt es dann wieder so Scrum und agiles Kram. Und da sagt man ja auch irgendwie so Gruppengröße maximal 7 Leute. Und das größer braucht eine Gruppe nicht sein, weil sonst funktioniert, dann hast du zu viel Overhead in der Gruppe. Und ja, das sind die Cray Principles. Hinten dran, für die, die es dann runterladen, noch die Literatur zum Nachlesen. Es gibt ein ganz kleines bisschen was zur Cray 3 im Bitsavers Archive. Dank an den Clemens, der nicht hier sitzt, der den Miro in Stuttgart betreibt. Das war der, der da mit dem Zuse Z1 Zweier Addierer, der betreibt hier diesen Miro in Stuttgart von dem Bitsavers Archiv. Dann gibt es Oral Histories, das ist zum Lesen. Ein PDF, das ist genau dieser Hausmeister, der da so ein bisschen interviewt wird und erzählt, was er denn so bei Cray erlebt hat. Der hat den Seymour Cray begleitet von der CDC 6600, das ist so irgendwie ab Anfang der 60er, bis halt dann Cray mit der Cray 3 ausgegründet ist. Dann gibt es noch eine von einem Gordon Bell, der ist halt bei Microsoft beschäftigt, gibt es noch eine nette Präsentation, wo er so quasi das ganze Supercomputing beleuchtet bis zu aktuellen Linux-Clustern und was dann eben auch Cray dazu beigetragen hat. Und sicher auch interessant, diese Cray 3 Systems-Broschüre. Es gibt sonst nicht wirklich Dokumentation dazu, wie auch die Maschine kommt wirklich auf den Markt. Dann kommen wir noch Videos anschauen. Es gibt von Seymour Cray 2 Talks und da muss man ein bisschen aufpassen. Ach, steht da gar nicht drauf. Es gibt noch einen zweiten Talk, da steht dann irgendwie dabei, das sei der einzig erhaltene Vortrag von Seymour Cray. Das ist ein Vortrag von 72, wo er über die Cray 1 erzählt. Nein, es gibt noch diesen zweiten mit diesem Gallium Arsenide. Und das oben, das ist so, ist auch ganz schön gemacht, so eine halbe Stunde, wo man mal so Chip über Falls, da gibt es auch ein Museum und da spricht man mit Leuten, die da irgendwie dabei waren in diesen Firmen. Ja. Das war's dazu. Irgendwelche Fragen? Eine können wir vielleicht. Können wir ein Mikrofon haben da vorne? Daher ganz, ganz vorne in der Ecke.
Nein, ich hätte nur die Frage, ich hätte gern gewusst, das war ja dann doch eine ziemliche Bruchlandung, was das Seymour Cray dann in den letzten 10, 15 Jahren gemacht hat. Wie er selber sich geäußert hat dazu, wie er das selber wahrgenommen hat, wo er doch ein sehr optimistischer Mensch gewesen ist und immer wieder neu.
Ja, das war wirklich so, vielleicht so typisches amerikanisches Stehaufmännchen, ne? So irgendwie, wenn man hinfällt, dann irgendwie aufstehen, abschütteln, Krönchen richten und dann mit der nächsten Idee weitermachen. Also das, ich habe nicht den Eindruck, dass die das irgendwie sicherlich wieder gearbeitet haben, so was können wir denn besser machen, aber nicht, dass es irgendwie den Kram hinwirft und so ein Scheiß und ich werde jetzt irgendwie geangeln und mache nichts mehr. Nein, der hat irgendwie bis zum Schluss, der war einfach so angetan und begeistert von diesem Computer bauen und immer das Schnellste, das ist, ich sage mal so, ein bisschen wie Formel 1. Ne? Das sind auch viele Sachen, was in der Formel 1 oder für die Formel 1 entwickelt werden, landen irgendwann mal in Serienautos. Und bei dem ist es ja genauso. Du hast im Supercomputer hast du irgendwelche Dinge, sowas wie Pipelining, sowas wie Vektorprozessoren. Vektorprozessor ist im Grunde jetzt GPU, die machen ja auch nichts anderes. Oder Vektorerweiterungen in den Intel-CPUs. Das heißt, man hat damals schon irgendwelche Ideen gehabt oder ein Cray-Ideen gehabt, von denen wir heute noch profitieren, die heute noch benutzt werden, wo sich nichts geändert hat. Vielleicht ein paar Kleinigkeiten außenrum, aber die Grundidee ist immer noch die gleiche. Und ich habe nicht den Eindruck, dass der irgendwie da groß traurig gewesen wäre. Gut. Dann könnt ihr mal die Kamera ausmachen.